Hallo Hockey-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Ducks Fly Together, euren Anaheim Ducks Podcast. Und ja, was haben wir die letzten Tage überlegt, gespannt immer aufs Handy geschaut und gesucht nach neuen Informationen rund um die Ducks bezüglich der neuen Logos und Jerseys. Und der Spannungsbogen wurde ja bis ins Unermessliche gefühlt getrieben, da unsere Ducks auf ihren Social-Media-Kanälen immer mal wieder angeteasert haben, hier, so sieht's aus, immer so ein bisschen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, hatte ich so das Gefühl. Aber jetzt haben wir die neuen Logos, die neuen Jerseys, das neue Branding sozusagen, unser Anaheim Ducks. Und wie wir ja schon wussten, es ging zurück zum, ja, Oldschool-Logo, der Mighty Ducks of Anaheim. Und mit leicht veränderten Sachen. Wir wussten, dass das Auge, ja, mehr oder weniger orange ist, das ist es jetzt hier auch klar ersichtlich. Über den, ja, sind das die Augenbrauen? Ich weiß es nicht. Auch goldene Schrift, so alles ein bisschen in Gold, orange gehalten, orangene Schläger. Ey, ich finde das schon echt geil. Sieht wirklich nice aus. Also, ja, schon gelungen. Ne? Man hat ja gedacht, dass das, also ich nenne es mal diese Maske da rausgenommen wird, das komplett Neues ist. Aber wenn man nochmal überlegt, was ganz am Anfang gesagt wurde durch die Besitzer, durch die beiden Owner, da wurde ja gesagt, hey, wir wollen wieder zurück zum Ursprung. Das kennt man auch, wenn man mit dem Hockey, vielleicht mit dem Eishockey nicht ganz so viel zu tun hat. Das Logo hat man schon mal gesehen. Da wäre es ja dann auch ein bisschen komisch, hätte man dann wieder ein neues Logo reingebracht. So hat man die Identifikation zu damals. Man hat eine Verbindung und das Logo kennt man auf der ganzen Welt. Ich denke, das ist eben klar. Jetzt natürlich, ja, sieht ein bisschen aus wie das orangene Third Jersey. Vom Weiten hat aber Details, die noch verändert sind. Wir haben das schwarz-weiß-goldenen Ring unten am Jersey. Wir haben das neue Logo, was wir gerade besprochen haben. Sonst ist es orange, orange Helme, Hosen. Ja, Stutzen natürlich auch mit dem Brand des schwarz-weiß-goldenen Ringes. Das Auswärtstrikot sieht aus, wie man es vermutet hat. Natürlich in Weiß gehalten, mit viel Orange mit drin. Über den Ärmel, unter den Unterarm geht's weiter. Ja, aber insgesamt, ich bin mega happy, bin gespannt. Was wir auch erwähnen müssen, sind natürlich die neuen, ja, Schriftzug bzw. Zahlen, die da genommen werden. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Im Branding wird hier auch Carlson genommen mit der 91. Natürlich jetzt mehr oder weniger hingestellt als Face of the Franchise, ne? Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Was ich auch richtig stark finde, dass man sich dazu entschieden hat, auf den Schultern das, ja, davor das Logo zu nehmen. Das ist unser D, ne? Das ist auf den Schultern drauf. Auch nochmal die Verbindung, ne? Das sind die, ja, weil für die Ducks, ne, dass man auch davon nicht, vielleicht nicht so ganz Abstand nehmen möchte, dass man nicht sagt, hey, das war irgendwie ein Fehler oder sowas. Wir haben mit dem Logo den Stanley Cup gewonnen und hatten eine wirklich sehr, sehr gute Phase Anfang der 2010er nochmal. Und das bleibt so ein bisschen da mit drin. Das finde ich sehr, sehr schön. Und insgesamt, ja, ich bin schon echt happy. Bin auch gespannt auf die anderen Fanartikel, beziehungsweise bin ja auch so ein Fan von diesen ganzen Trainingsklamotten. Wie sie das halten, ob denn dieses, ja, ich nenne es mal Gym-Shirt, denn auch in Orange ist. Ja, ich würde es cool finden, wenn das ein bisschen in Schwarz gehalten wird, wenn man so im Gym denn ist, ne? Und mit dem Logo dann drauf. Aber es kann schon cool werden, wie die Poloshirts aussehen. Also ich finde diese sportlichen Klamotten finde ich immer sehr, sehr stark, gucke ich mir immer ganz gerne. Und da bin ich echt gespannt, wie sie das denn umsetzen oder auch wie der Hoodie schlussendlich aussieht. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, aber das wird nach und nach kommen. Aber das ist schon echt, echt cool. Also ich bin echt zufrieden, um nochmal das Wort echt mit reinzunehmen. Und ja, schlussendlich muss man sagen, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Und ich habe es ja auch schon in den vergangenen Folgen gesagt, da müssen wir auch wieder rankommen, mal wieder erfolgreiches Hockey zu spielen. Okay. Das dazu und jetzt. Beruhigen wir uns ein bisschen, nehmen nochmal den Schwung mit und gehen nochmal rein und reden über den allgemeinen Eishockey. Und da bleibt natürlich nur noch ein Thema übrig und das ist das Stanley Cup Final, beziehungsweise Game 7, was gespielt wurde, und ihr habt sicher schon alle mitbekommen. Für die Oilers hat es leider am Ende nicht gereicht, sind wahnsinnig gut zurückgekommen, hätte ich nicht mit gerechnet. Wer die ersten drei Spiele gesehen hat, hat man schon gedacht, ja, die Oilers können, natürlich können die mithalten, hatten ja ein oder anderes Spiel auch, sahen so besser aus, aber du hast so gedacht, hey, Florida macht das echt stark und nutzt das die Chancen aus und führt in der Serie 3-0. Was willst du da noch, ne, was willst du da noch erwarten? Dann hat ja Connor McDavid so mehr oder weniger gesagt, hey, Spiel 4 nochmal zu Hause, nochmal ein Sieg für die Fans und alles, und dann gewinnst du da 8-1. Und dann denkst du, ja, okay, schon einen schönen Tag gehabt, ne? Und natürlich glaubt man irgendwie noch ein bisschen dran, aber man weiß auch, dass das halt brutal schwer sein würde. Und gewinnt dann auch noch das nächste Spiel, dann steht es auf einmal nur 3-2 und dann kommen schon die ersten Berichte, hey, das könnte das erste Team sein seit 1942, glaube ich, war das, was im Stanley Cup Finale 0-3 Serienstand aufgeholt hat. Und so kam es fast auch mit Spiel 6 zu Hause. Wenn du dann überlegst, hey, jetzt spielen wir nochmal zu Hause und wenn wir das gewinnen, erzwingen wir tatsächlich Game 7 und dann bist du echt mit deinem Momentum auf der Seite und das gibt's halt tatsächlich wirklich. Gewinnst du das Spiel auch und reist dann nach Florida und verlierst dann 2-1. In einem wirklich packenden Spiel, was immer auch wieder zur Edmonton-Seite hätte fallen können. Ah, es ist schon Wahnsinn, ne? Wir sind ja hier in Anaheim Duck Podcast, aber wir gucken auch gerne mal über den Tellerrand hinaus, auch was unsere German Guys so machen. Natürlich Leon Dreisaitl, oh, wenn wir das Interview da gesehen haben mit ihnen, also boah, da wird einem schon anders, muss ich mir gleich hier auf den Stuhl anders hinsetzen, liebe Freunde. Und das war schon krass, ne? Also wirklich, ich möchte es hier gar nicht irgendwie ins Detail der Spiele oder des letzten Spiels gehen und irgendwelche Analysen da genau machen. Ich möchte nur kurz so meine Meinung, meine Gefühlslage dazu äußern. Und ja, ich war irgendwie auch schon getroffen, ne? Weiß auch gar nicht so richtig warum. Natürlich hat man mit der deutschen Brille auf denen die Daumen gedrückt und irgendwie gehofft, dass noch ein Deutscher oder der nächste Deutscher den Stanley Cup gewinnt. Und irgendwie haben die Oilers das irgendwie auch verdient. Die haben ja die zwei wahrscheinlich besten Eishockeyspieler der Welt in ihren Reihen, schießen die Liga immer kaputt, Jahr für Jahr, und kommen in den Playoffs nicht weit. Jetzt sind sie endlich mal sehr weit gekommen. Bis ins ja, letztmögliche Saisonspiel in der NHL, was möglich ist. Und dann, ja, zum Ende knapp nicht gereicht. Da habe ich noch dieses Bild gesehen, wie Connor McDavid und Dreisaitl sich dann in den Katakomben umarmen. Also wirklich, natürlich auch schwer gezeichnet. Lange, lange Saison. Also wirklich, wie viele Spiele hatten die gemacht? Jetzt 127 oder so? Ich weiß gar nicht. Also, und du bist ja körperlich auch völlig hin, ne? Hast du es auch gesehen? Habt ihr nur bei Dreisaitl irgendwie mitgekriegt? Connor McDavid hat auch Verletzungen bei Dreisaitl. Gebrochene Rippe und gebrochene Finger, wo man ausgehen kann, was vielleicht auch mehr als einer war. Ey, das ist schon heftig, ne? Du spielst dann die ganzen Playoffs, ne? Die ganze, also was ist denn los? Ne, Vancouver Spiel 7, hier Spiel 7, oh, das ist echt brutal. Ist ja nicht so, dass er da nur so mitgefahren wäre, sondern war einer der Stars der Oilers. Ah, ist schon wirklich, wirklich bitter, aber so ist der Sport, so ist Eishockey, so ist NHL, so sind die Stanley Cup Finals. Am Ende musst du irgendwie auch sagen, Florida ist jetzt auch kein unverdienter Champion. Waren schon auch die Saison rüber und jetzt in den Playoffs auch ziemlich, ziemlich gut, haben ein Bombenteam und sind halt der Stanley Cup Champion 2024. Ja. Das dazu bedeutet natürlich noch für uns, und dann ist das Kapitel Stanley Cup und ich denke auch Saison 2024 auch für uns hier abgeschlossen. Saison 23, 24. Da wir die Oilers ja verloren haben, und wir den First Round Pick von den Oilers haben, picken wir dann nochmal nach Position 3 an Position 31. Ich denke aber, das sollte jetzt Ihnen auch soweit klar sein. Okay, dann blicken wir jetzt in die Zukunft und gucken, was so geht. Natürlich die große News mit dem Logo Reband und natürlich jetzt auch in Richtung Draft, der jetzt übermorgen ist oder übermorgen anfängt, US-Zeit. Hier ist gerade Mittwochabend und ja, gibt schon erste Gerüchte bezüglich Trades mal wieder mit dem Namen Trevor Zegras. Jetzt kam raus, ja, oder was bedeutet das, kam raus, kann sich jeder selbst ausmalen. Also es wurde geschrieben, dass es wohl 8 Teams geben, die ja schon großes Interesse an Zegras haben, was auch immer das bedeutet. Da kommt immer darauf an, wie viel du noch geben möchtest, wie ernsthaft das Interesse ist. Aber es sind einige Teams, es wurden da in diesem Artikel genannt, die Blackhawks, Rangers, Canadiens hatten wir schon öfter, die Flyers, wo man ja auch eine ja, gute Trade-Vergangenheit jetzt hat, die Senators, Predators, Flames und Sabres sind an einer Verpflichtung von Zegras interessiert. Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, finde ich wirklich schwierig. Da hatten wir auch schon mal das Thema, was kannst du für den jungen Mann denn verlangen? Ich halte das für schwierig, hatte aber zum jetzigen Zeitpunkt dann auch gelesen, dass das aus dem Front Office unserer DAX kam halt die Stimmen, dass man auf jeden Fall sehr, sehr hohe Picks oder einen sehr, sehr hohen Pick haben möchte, plus einige Prospects. Das finde ich schon mal gut, dass man ihn da nicht irgendwie vom Hoch jagen möchte. Das mindert natürlich auch den Preis, sondern da auch so, ja, Leistung halt schwierig, wenn du sagen, da verletzt warst, aber so nach seinem Potenzial halt geguckt wird und das, was er vielleicht schon das Jahr auch davor geleistet hat, dass das so ein bisschen so der Marktwert aus unserer Sicht ist. Das finde ich schon clever und auch völlig vernünftig. Alles andere wäre auch Schwachsinn, um das mal so einfach zu sagen. Da darf man auf jeden Fall mal wieder gespannt sein. Das sage ich auch ziemlich oft, ne, liebe Freunde. Seht es mir nach. Und ja, also ein First-Round-Pick wäre schon echt stark. Und ja, ein, zwei Prospects oder noch ein späterer Pick oder auch einen späteren Conditional-Pick, der von der dritten in die zweite Runde nochmal zusätzlich springt. Irgendwie sowas. Denke, ja, das sollte schon drin sein, meiner Meinung nach. Und mal gucken, wer dabei ist, das zu zahlen. Es müsste aber eigentlich, wenn man da tatsächlich noch, also wirklich große, also frühe Picks haben will, müsste das ja vor Freitag stattfinden, vor dem Draft. Also wir brauchen jetzt nicht Secrets abgeben und Picks erst 2025. Wir wollen ja jetzt die Spieler haben. Wir wollen jetzt nochmal eine Entwicklungsstufe dazulegen. Und sind nicht ganz am Anfang vom Rebuild, weil wir sind ja forever im Rebuild. Sondern wir wollen ja zu langsam auch mal wieder ein erfolgreiches Team auf die Beine stellen. Deshalb sollte das ja logischerweise vor Freitag stattfinden. Und das macht die Sache auch irgendwie wieder fragwürdig. Das müsste ja schon relativ frühzeitig passieren. Oder sogar im Draft. Das wäre ja auch verrückt, wenn dann im Draft nochmal was passiert. Also das wird wirklich heikel, sollte das nicht zutreffen. Und wir, oder Secrets ist nach der ersten Runde, zum Beispiel Samstagmorgen unserer Zeit noch bei den DAX, wovon ich ausgehe, ist für mein Empfinden, meiner Meinung nach, nur ein Trade sinnvoll, wenn man ihn in einem 1-zu-1-Spieler-Trade zum Beispiel ummünzt. Dass dann ein hochklassiger noch dazukommt, wiederum. Ansonsten müsste man sich echt überlegen, ob man Sirius nochmal das Jahr gibt. Was ich mir irgendwie wünschen würde, weil der ist talentiert, hat einen Vertrag unterschrieben, muss sich selbst beweisen. Der Vertrag war ja nicht so lang jetzt, da ne? Geht es in seinem neuen Vertrag in das zweite Jahr von 3 und sonst kann das auch ganz schnell, ja, ich will nicht sagen, seine NHL-Karriere ist vorbei, da denke ich mal, ist er noch weit von weg, aber es könnte sich. Ja, in so Negativstrudel entwickeln, dass Teams den auch nicht mehr so gerne, ja, ich finde, also anfassen, also mit Verträgen ausstatten. Da muss er sich ein bisschen Gedanken machen. Also er ist in der Situation, dass er jetzt so langsam wieder zeigen muss, dass er der Trevor Zegras ist, den wir damals gedraftet haben oder von dem wir ausgegangen sind, dass er ein gewisses hohes Potenzial hat. So ehrlich muss man ja auch sein. Und ich finde, ja, da ist er jetzt im Zug. Aber das entscheidet sich, denke ich mal, auch in diesem Sommer. So, liebe Freunde, bevor wir jetzt nochmal in den ja aktuellen Mock-Draft reingehen und auch so ein bisschen ja die Buchmacher befragen, was die denken, wen wir an 3 picken, atmen wir noch einmal kurz durch.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Und da sind wir wieder zurück. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid, ihr Lieben. Und wir haben ja gesagt, wir gucken uns jetzt nochmal einen Mockdraft an, beziehungsweise analysieren so die letzten News. Aber es wird, denke ich, auch die letzte Episode vor dem Draft sein, außer wir machen noch einen Emergency-Podcast, so wie es immer so schön heißt, wenn irgendwie noch ein Trade passiert. Aber wir gehen jetzt mal durch. Diesmal jetzt hier von NHL.com zu Final Mockdraft. Da haben sie sich Mühe gegeben, haben mal zwei Experten mit rein dazugeholt. Und wenn beide Experten schon den gleichen Namen sagen und das der letzte Mockdraft ist und das schon so angeteasert wird, dass das und auch von mir so aussieht, dass das schon, ja, schon viel Wahrheit drin, kann man schon davon ausgehen, dass das eventuell so in die Richtung auch passieren wird. So, gehen wir kurz rein. Also wir werden jetzt nämlich jeden Pick einzeln durchgehen. Aber um mal so ein Gefühl davon zu kriegen, machen wir auf jeden Fall jetzt die ersten drei. Das sind an 1 logischerweise die San Jose Sharks und nichts war einfacher, als zu sagen, McLean, Celebrini, Boston University, NCAA, Center. Natürlich von beiden Experten hier, Killman und Morrell, gemockt, beziehungsweise hier mitgeteilt. Ja, aber viele sagen auch, der NHL Draft beginnt an Position 2. Macht das wirklich oder auch nicht? Also, was man so liest, ist das auch in Stein gemeißelt. Und die Chicago Blackhawks, und da sind sich beide Experten auch wieder einig, Artyom Leshinov, Defender, Michigan State, auch NCAA logischerweise. Mein absoluter Wunschspieler an 2, Celebrini natürlich ausgeklammert. Ja, es sickert sich ja durch, dass die Blackhawks den an 2 nehmen. Und so langsam muss ich mich mit den Gedanken auch vollends anfreunden und denke, so wird es dann wahrscheinlich auch kommen. Er ist dieser Defender, der wahrscheinlich schon relativ früh in der NHL spielen kann. Right Defender hast du auch nicht so oft und daher kann man davon ausgehen, also Leshinov zu den Blackhawks und bei unseren Ducks hier an Position 3 logischerweise sind sich die genannten beiden Experten auch einig. Es wird ein Defender, es wird Anton Silayev von Novogorod aus Russland. Und ja, den hatten wir auch schon mal hier besprochen. Und er wird sich da in die junge, offensiv denkende ja, Kabine der Ducks einfinden und einen Tristan Lunier, Owen Zellweger, Pavel Münchikov vorfinden. Und Silayev hat das Potenzial, ein ja, hervorragender Top Verteidiger zu werden in der NHL, ist aber auch ein Left Defender. Das muss man auch sagen. Ich habe mal ein Interview gelesen aus dem Front Office, das dann gesagt wurde, hey, wir müssen auch mal, oder ich übersetze das jetzt mal so frei, so zwischen den Zeilen, aber da wird auch schon gesagt, hey, wir müssen jetzt so langsam dann auch mal gucken, dass wir auch mal einen Right Defender mit dazu holen. Und hier, ja, nehmen wir nochmal einen Left Defender. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal im Depth Chart bei uns anguckt, ja, haben wir noch einen offenen Posten, aktuell ohne die Free Agency zu, ja, mit reinzunehmen oder potenzielle Resignings. Wir haben Fowler, Gudas, Selbiger, Mitjukov und Lunier auf der rechten Seite. Und eigentlich fehlt da ein Spot, den könnte er, wenn es gut läuft, sofort bekleiden. Oder im Laufe der Saison. Ja, Right Defender, sage ich ja, ist wichtig. Ja, Ablineux, das alles so halten kann. Minchukov muss man auch gucken, gibt immer Up und Downs, muss da mit reinwerfen. Gudas ist immer ein Trade-Kandidat, wenn wir denn ja wahrscheinlich auch schon zur Trade-Deadline zum Playoff-Race raus sein sollten, sage ich mal. Da musst du dann auch schon nachrüsten. Ich denke, das ist soweit auch verständlich. Aber so heißt es auf jeden Fall im Mock-Draft. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter im World Wide Web gucken, sieht man auch, dass bei den Buchmachern, ja, an Third Overall, also unser erster Pick, denn ja, Anton Szilajew auch, ja, schon deutlich, deutlich da die Variation ist an Position 3 im Draft, dass wir ihn da nehmen. Und ja, da kann man, ich will nicht sagen, schon mit abfinden, es können immer komische Sachen passieren, auch im NHL-Draft. Und wir bleiben da auf jeden Fall gespannt. Alternative, was man noch gelesen hat, wobei, oh, ich will nicht sagen, das ist dann ein bisschen zu früh, aber mein Empfinden ja irgendwie schon, ist Beckett Senecky von den Generals aus der Ontario Hockey League. Der wird hier bei anderen Seiten als, ja, ich will nicht sagen Überraschung, aber dass bei den Ducks dieser Name schon oft im Front Office erwähnt wird, beziehungsweise heiß diskutiert wird, ob er nicht doch der Spieler ist, den man sich da, den man verpflichten sollte, den man draften sollte, ist auf jeden Fall auch spannend. Ist ein rechter Flügelspieler, weil das wohl auch adressiert, dass da was getan werden muss und dass wir auf den Flügelpositionen auf jeden Fall nachlegen. Zu ihm kann man sagen, gut Skating, gute Größe, Playmaking, Puckhandling, Hockey-IQ ziemlich hoch wird eingeschätzt, guter Edgework, ist kreativ, das sind alles sehr, sehr gute Attribute. Also das liest sich schon sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt nochmal bei TSN reingucken, bei Cred Scouting Report und da diese 5-Punkte-Wertung nochmal bei Sendeki ranziehen. Skating 4 von 5, Hockey Sense 4,5 von 5, Competitiveness 5 von 5, Offensives Play 4 von 5 und Shot bzw. Puck Skills auch 4 von 5. Ziemlich hoch. Da können wir ja mal auch gegenrechnen und Anton Szilajew da mit reinpacken. Und zu sehen, wie er da bewertet wird. Nochmal, wir hatten uns das ja schon mal angeguckt, aber nochmal, ja, auch überall 5, 4,5, im Durchschnitt denke ich 4. Aber da hatten wir letztes Mal schon erschreckend festgestellt, Shot und Puck Skills 2,5 von 5. Ja, ist jetzt eine Einschätzung von einem ziemlich jungen Mann. Das muss man auch sagen. Kann sich natürlich noch entwickeln. Aber das, ja, ist schon ein bisschen merkwürdig, will ich fast behaupten. Beziehungsweise ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Unverständnis. Aber was, wo man auf jeden Fall aufpassen, beziehungsweise wo man auf jeden Fall Verbesserungspotenzial ist. Und oh, es ist wirklich, wirklich schwierig, was wir da machen. Vielleicht haben wir den Pick auch gar nicht mehr und traden runter, wenn einer unbedingt hoch will. Das will ich ja auch gar nicht ausschließen, weil das hat man bisher noch gar nicht gelesen. Vielleicht passiert ja da was. Oder mit so einem Seagrass-Paket für einen richtig heißen Spieler mit eingebunden. Also es könnte auf jeden Fall vieles passieren. Und das wird sich, denke ich, vieles wird sich dann logischerweise, Freitag geht ja draftlos, logischerweise wird sich der Freitag viel rauskristallisieren. Das wird auf jeden Fall eine heiße Nummer. Bei uns ist diesmal, also diese Offseason, viel los, hohen Cap Space, aber das wissen die Spieler natürlich auch. Und ja, aber um den letzten Mock Draft hier nochmal zu nehmen, da gehen die Jungs davon aus. Anton Szilajew aus Russland. Springen wir dann nochmal logischerweise am Ende der ersten Runde. Da sind sich die beiden Kollegen aber das erste Mal oder bei uns bei den zwei Picks halt uneinig. Kimmelman, Sam O'Reilly, Right Wing, London, Ontario Hockey League. Ja, ist ein sehr guter Skater. Der hat viel Eiszeit bekommen. Generell hat er in einem sehr talentierten Londoner Team schon aufblühen können oder stach da auch schon heraus. Er führte auch die Ontario Hockey League Rookies während der Playoffs mit 12 Punkten in 16 Spielen an. Also, wenn du ein guter Eishockeyspieler bist und an einem guten Team spielst und dann auch herausstichst, ja, ist das schon echt cool. Das muss man auch mal sagen. Ist das schon beeindruckend. Und Ende der ersten Runde, da, also der Draft muss auch sitzen. Und ich gehe stark davon aus, sollte man Defender nehmen an 3, wird es halt ein Flügelspieler am Ende der ersten Runde oder halt umgekehrt. Oder vielleicht sogar 2 Flügelspieler. Ich glaube, ein Defender wird. Ich glaube, ein Defender nehmen wir nicht so spät. Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Defender nehmen wir diesmal nicht so spät. Früh oder gar nicht. In der ersten Runde jetzt. Ja. Müssen wir mal gucken. Morial nimmt Andrew Bashar, Lethbridge, Medicine Head, Western Hockey League. Ja, wird hier geschrieben, hat ein unglaubliches Wettkampfniveau, sehr gute Puckfähigkeiten, sehr guter Skater, also wird hier geschrieben von beeindruckenden Skaten und die Fähigkeit, Verteidiger loszuwerden, zu schlagen, also mit dem Puck an ihm vorbeizugehen, ist im Forecheck sehr gut. Das, was die Ducks ja auch machen wollen in ihrem System, wenn man das mal beobachtet hat, oder auch das, wie wir jetzt Spieler im Team haben, mit Mason McTavish, Leo Carson und Carter Gauthier, das sind eher so welche, die im Forecheck auch ihre Stärken haben, der würde denn da schon gut reinpassen. Und das, was ich von ihm gesehen habe, also wirklich, also ist schon, das ist schon cool. Man glaubt im ersten Moment gar nicht, dass er 5'11 groß ist, also 1,80 müsste das ja sein. Und ja, hat jetzt letzte Saison 85 Punkte gemacht, 30 Tore, 55 Assists und erzielte 10 Powerplay-Tore und 2 Shorthander in 63 Spielen. Also wirklich interessant. Und ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, auch wenn das wieder ein Left Wing ist. Ja, wir generell ja mit Linksschützen in unserem Team schon gut bestückt sind, um das mal so zu sagen. Ja, aber wenn das der Spieler ist, den wir unbedingt haben wollen, dann sollte das auch nicht unbedingt abschreckend sein. Ich meine, andere von uns können ja vielleicht auch mal auf der rechten Seite spielen. Seagrass sollte ja dann auch auf dem Flügel eingesetzt werden, wenn er noch zum Team gehört nächste Saison. Und wenn Terry sich, ja, will ich sagen, sich steigert, aber ne, wieder ein bisschen aus seinem, ja, Niveauloch will ich auch gar nicht sagen, aber wieder so an seine Saison vor 2 Jahren anknüpft, in seiner All-Star-Season, dann wird das schon echt, echt cool, obwohl er letzte Saison ja auch ein All-Star war, aber First All-Star, ihr wisst, was ich meine, dann könnte das schon ganz gut klicken. So, liebe Freunde, jetzt sind wir das schon auch wieder durchgegangen und die Minuten schwinden dahin. Also holt euch noch ein Getränk oder geht kurz auf Toilette. Aber bleibt auf jeden Fall dran, weil es geht hier munter weiter. Aber erstmal atmen wir noch einmal kurz durch.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden-Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spieler aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor, aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
So, liebe Freunde, da sind wir auch beim nächsten Block oder, wie man so schön sagt, im letzten Drittel der heutigen Episode angelangt. Und zwar auch die Free Agency wird sich ja bald, oder die Tore in der Free Agency werden sich auch bald öffnen, direkt nach dem Draft am 1. Juli ist es soweit. Und unser GM Pat Fairbank hatte verkündet, dass er auf jeden Fall in seinem Kader ein Top 6 rechts außen und einen Top Verteidiger auf der rechten Seite, Entschuldigung, aufnehmen möchte und da auch investieren möchte, was ich zum Beispiel gut finde mit der angeblichen oder ungefähr 33,3 Millionen Cap Space, können wir auch mal was in die Hand nehmen und Ja, es fiel mal wieder der Name Sam Reinhardt. Wir hatten ihn vor einigen Wochen auch schon mal besprochen und wie realistisch das ist. Er hat es natürlich im Sinne des Cup-Gewinners oder nach dem Spiel gesagt, ja, er will auf jeden Fall in Florida bleiben. Natürlich viel Emotion dabei, aber auch viel Wahrheit, denke ich. Weil wir haben das auch letztes Mal schon besprochen, wo wir das Thema hatten, dass ja Steuererleichterung in Florida, du hast mehr Netto vom Brutto. Du hast gerade den Cup gewonnen. Das Leben in Florida ist schön. Das Leben aber kann in Kalifornien auch schön sein. Wetter ist da auch gut. Aber die Steuernummer ist natürlich was, wo du echt drüber nachdenkst. Aber über Geld und so müssen auch die Panthers nachdenken, die nicht mehr ganz so viel Cap Space haben. Ich glaube, es waren um die 20 Millionen. Und wenn du Sam Reinhardt 10 plus gibst, ey. Und das noch andere Free Agents, und das waren ein paar, dann wird schon eng für die anderen. Und vielleicht musst du dann auch da sagen, hey, danke für den Cup-Gewinn, wirst du immer ein Teil der Panthers sein, aber für dich geht's hier nicht weiter. Ob sein Weg denn sich in Anaheim fortführt, weiß ich auch nicht. Wir haben ja traditionell auch eher Schwierigkeiten, großartige Spieler nach Anaheim zu holen. Da musst du schon Geld in die Hand nehmen. Aber wenn sie erstmal da sind, verlängern sie auch ihre Verträge, wenn alles passt soweit. Bleibt echt abzuwarten, wie wir da reagieren. Also versuchen müssen wir es auf jeden Fall in Kontakt treten, Angebot vorbereiten, abgeben. Aber da müssen wir auch mal wirklich realistisch sein und ein Sam Reinhardt sehe ich weiterhin nicht. Vielleicht gibt es so einen Domino-Effekt auch, wenn wir denn den ersten auch namhaften Spieler holen. Und der sollte Sam Reinhardt bestens bekannt sein, denn das ist und ist uns oft bestens bekannt, nämlich das ist der ehemalige Ducks-Verteidiger und Verteidiger auf der rechten Seite Brandon Montour. Auch Free Agent könnte wieder nach Anaheim zurückkehren. Und das wäre genau dieser Spieler auf der rechten Seite in der Verteidigung, der mit reinrutschen könnte und da gleich, ja, also mindestens zweite Reihe dann spielt. Also, das würde auf jeden Fall schon uns sehr gut zu Gesicht stehen. Ob das realistisch ist oder er denn doch woanders hingeht oder er in Florida bleibt und Sam Reinhardt nicht. Ich denke mal, beide werden definitiv nicht da sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei den Cap-Problemen oder den wenigen Cap-Space, ist ja auch ein bisschen komisch, darüber Probleme zu reden, mit dem Cap-Space, was die Panthers da haben, dass sie beide halten können. Ich habe sie nochmal rausgesucht, also 19,5 Millionen haben sie Gehaltsspielraum und 14 Spieler sind jetzt, oder 14 Spieler haben gerade erst einen Vertrag. Also du musst ja dann, ja, sagen wir mal, 10. Also es wird schon schwierig. Es wird schon echt schwierig für die Panthers. Kann auch gut sein, dass sie einfach beide Spieler abgeben müssen oder nicht verlängern. Und ja, Fairbaik hat auch mal in dem ja, Exit-Interview am Ende der Saison gesagt, ich zitiere das mal und übersetze das mal, ich suche einen Verteidiger unter den ersten vier, der auf der rechten Seite spielen kann. Ja, passt. Ne, passt. Würde Montour reinpassen. Guter Spieler, hat jetzt einiges schon gesehen im Eishockey, hat sich auch weiterentwickelt, seit er ja, weggegangen ist, aus Anaheim getradet wurde zu den Vegas Golden Knights mit ihren unglaublichen Trade-Geschichten, wo die Franchise aufgemacht hat. Ihr wisst, was ich meine, sonst müsst ihr das mal googeln. Und ja, ich kann ja noch weiter zitieren. Fairbaik meinte auch, wenn man sich die Aufstellung ansieht, wir haben sehr, sehr viele Linksschützen. Also. Suche ich einen rechten, einen Verteidiger mit einem rechten Schuss. Macht Sinn, das sagen wir hier schon auch ein bisschen länger, dass das klar ist. Ja, das sind so die auf jeden Fall die ersten heißen Gerüchte, aber ist ja logisch, hatten wir ja vorher auch schon, bevor das hier auch im Orange County ein bisschen bekannt wurde. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, Spieler da nach Anaheim zu holen. Da müssen wir auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen. Wir wissen ja auch, dass wir ein gewisses Cap Space haben. Und die sagen sich ja bestimmt auch, hey, netto kann ich in Florida zum Beispiel das und das verdienen, also brauche ich hier mehr brutto. Ja, ihr könnt euch das alles immer selbst aus diversen Salary Tax Calculator im Internet mal so durchrechnen, wie viel netto vom Brutto tatsächlich übrig bleibt und wie die Differenz zwischen den Bundesstaaten im Einzelnen sind in den USA. Und das ist eine Herausforderung, aber die müssen wir uns stellen. Und mit dem Capspace von 33,3 Millionen haben wir da schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Ja, was ist noch Interessantes passiert? Was kann man noch erwähnen? Also es gab Anfragen während der Combine wahrscheinlich. Also das weiß man ja immer auch nicht zu hundertprozentig, aber wir gehen ja davon aus, zwischen oder bei der NFL Combine gab es Anfragen bezüglich John Gibson. Ja, und es ist das Eintreten, was ich eigentlich nicht so, ja, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also, unsere DAX sind halt nicht an einer Gehaltsbeteiligung interessiert, so heißt es. Also, es bedeutet, wir traden Gibson, kriegen dafür logischerweise was, ne, hoffentlich was Gutes, aber die sagen, hey, der Vertrag ist noch so hoch und ihr müsst Beispiel die Hälfte übernehmen. Also, ja. Weil dann bist du diesen, ja, diesen Puls dann auch mal los. Und dieses Gelaber, was Gibson sagt dann wieder, hat keine Lust mehr, in Anaheim zu spielen. Und ja, du bist ihn los, du hast jetzt einen jungen Torwart erst noch gesigned, ne, aus seinem eigenen Draftpool. Und das, ja, Damian Clara natürlich. Und ja, ist natürlich jetzt Josh Still, der Weltmeister geworden ist, gute Saison gespielt hat, überragende WM gespielt hat. Das ist unser Keeper, also unser Goalie. Das sollte auch jedem bewusst sein. Und dann kannst du sagen, okay, dann nimm das in Kauf. Dann brauchst du jetzt nicht die 6 Millionen, ich glaube 6,4 Millionen zahlen. Dann zahl einfach die 3. Können wir mal in die andere Sportart gucken, können wir mal in die NFL gucken. Die Denver Broncos zahlen jetzt noch 80 Millionen an Russell Wilson und der spielt da gar nicht mehr. Ja, also dann können wir auch 3 Millionen auch für John Gibson zahlen. Also das sollte alles drin sein, aber ich gehe eigentlich auch stark davon aus, dass wir da eine Lösung finden werden. Aber vielleicht auch über dieses Wochenende, wo wir dann auch wieder, ja, ich auf jeden Fall auch wieder eine Episode hier aufnehmen werde. Wahrscheinlich nach dem Draft noch alles ein bisschen einordnen können. Wahrscheinlich kommst du auch wieder anders, als man gedacht hat, wie es so ist. Und da können wir auf jeden Fall dann nochmal über alles besprechen, meine Meinung dazu einfangen, was ich davon halte, wen wir da gedraftet haben. Aber das war nochmal so ein kleiner, ja, Exkurs zur Draft-Vorbereitung. Wir haben das Logo besprochen, was cool ist. Jetzt gibt es erstmal kein Eishockey mehr direkt zum Gucken. Jetzt ist wirklich Sommerpause. Und aber streng genommen ja bald die Rookie Camps, die Prospect Camps, geht ja bald auch wieder los. Und dann, da kann man schon auch schon ein bisschen drüber reden. Also, wir wollen das ja auch nicht wie immer nicht unnötig in Länge ziehen. Also danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Bleibt gesund, bis bald und ciao.